Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Es ist Donnerstag, der 29. April. Herzlich willkommen zum Rabe Info. Die Themen heute: von Musikdownloads und Geldsorgen, warum den großen Musikkonzernen ein rauer Wind entgegenweht. Von Erkrankungen und Leiden, warum Asbest auch 20 Jahre nach dessen Verbot nach wie vor ein Thema ist. Und von Alt und Jung, warum die Generationen am selben Strick ziehen müssen. Am Mikrofon begrüßt der Ralf Stamm.
95,6. Rabe Info.
Zuerst kommen wir zu den Kurznachrichten, zusammengestellt von Cheyenne Mackay.
Zwischen Wattwil und Mühleberg kann die Bernische Kraftwerke AG BKW die Hochspannungsleitungen ausbauen. Das Bundesamt für Energie BFE hat den Ausbau genehmigt, allerdings unter Auflagen. Ein Teilstück der Leitung muss in die Erde verlegt werden, wie das BFE mitteilte. Und für diesen Abschnitt braucht es eine eigene Planungsgenehmigung. Der Kanton Bern will mehr Beschäftigungsprogramme für gut qualifizierte Langzeitarbeitslose und Ausgesteuerte. Außerdem will der Regierungsrat für diese längere Taggeldbezüge in den Verwaltungskreisen Biel und Jura einführen. Mit diesen beiden Maßnahmen soll das Fachwissen der gut qualifizierten Arbeitslosen erhalten bleiben, damit es der regionalen Wirtschaft weiterhin zur Verfügung steht, wenn der Aufschwung wieder kommt. Die Arbeitslosenquote im Kanton Bern ist in den vergangenen 2 Jahren von 1,8 auf 3,3% angestiegen. Die eidgenössische Lärmschutzverordnung geht dem Kanton Bern zu weit. Der Regierungsrat lehnt die vorgesehenen Änderungen in der Verordnung ab. Wie er in einer Mitteilung schreibt, würden durch die geplanten Änderungen im Lärmschutz Schützenverbände und Schießsportverbände in ihrer Tätigkeit eingeschränkt. Außerdem bleibe die Frage offen, wer die Kosten für die Lärmsanierung von Waffenplätzen übernehme, die im Besitz der Kantone sind. Der Kanton verlangt, dass der Bund diese Kosten übernehmen würde. Die Regierungsgegner in Bangkok haben einen Appell an die Europäische Union gerichtet. Sie möchten, dass die EU-Beobachter nach Thailand entsendet. Nur so könne ein Militäreinsatz gegen die oppositionellen Rothemden verhindert werden. Es drohe ein Blutbad, denn die Regierung gehe mit Gewalt gegen unschuldige Demonstranten vor. Das sagte einer der Anführer der Rothemden. Vergangene Woche hatte die Opposition bereits die Entsendung einer UNO-Friedenstruppe gefordert. Die Regierungsgegner halten trotz eines Versammlungsverbots seit Anfang April ein Geschäftsquartier in Bangkok besetzt. Sie verlangen vom Ministerpräsidenten, das Parlament aufzulösen und Wahlen anzusetzen. Die Proteste werden vom früheren Ministerpräsidenten Thaksin Shinawatra aus dem Exil unterstützt. Im Golf von Mexiko breitet sich der Ölteppich weiter aus. Nach dem Untergang einer Bohrinsel wurde nun ein drittes Leck entdeckt. Dieses befindet sich in rund 1500 Metern Tiefe und lässt Öl ins Meer. Ein Vertreter des britischen Ölkonzerns BP berichtet nach Angaben des Senders CNN, dass nach neuesten Berechnungen rund 666 Tonnen Rohöl täglich ins Meer fließen. Ein Team von BP fackelte einen ausgesuchten Teil des Ölteppichs ab, der sich stetig der Küste des US-Staates Louisiana nähert. Weltweit wird die Pressefreiheit zunehmend eingeschränkt. Vor allem im Iran sei die Pressefreiheit letztes Jahr deutlich behindert gewesen, das zeigt eine neue US-Studie auf. Laut dieser bleibe Russland weiterhin das Land, das die Medienfreiheit am meisten einschränkt und in welchem es für die Medienschaffenden besonders gefährlich sei. In Europa kritisiert die US-Studie Italien, weil dort die Regierung einen zu großen Einfluss auf die Medien habe. Insgesamt registrierte die Studie der Organisation Freedom House vergangenes Jahr vor allem in der Region Nahe Osten und Nordafrika, in Afrika südlich der Sahara sowie in Lateinamerika vermehrt eine Behinderung der Medien. Fortschritte gab es demnach im asiatisch-pazifischen Raum. Hier hätten etwa Bangladesch oder Bhutan den Übergang von nicht frei zu teilweise frei geschafft. In 6 weiteren Ländern habe es Verbesserungen für die journalistische Arbeit gegeben, wie etwa in Indien oder Indonesien, allerdings nicht in China. Und noch der Blick aufs Wetter. Es bleibt sonnig mit einigen Schleier- oder Quellwolken. Die Temperaturen steigen heute auf bis zu 25 Grad an. Morgen wird es noch 21 Grad und im Tagesverlauf verschlechtert sich das Wetter. Vor allem am Nachmittag kann es einige Regenschauer geben. Am Samstag wird es dann verhältnismäßig kühl. Bei 16 Grad sind Gewitter und Regengüsse zu erwarten. Und so präsentiert sich voraussichtlich auch der Sonntag.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hören das Rabe Info, wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Die Musikindustrie ist in einer schwierigen Umbruchphase, wo die legalen und illegalen Downloads im Internet die Musikbranche hinführen, ist schwierig einzuschätzen. Zu schaffen macht das vor allem den vier großen Musikkonzernen, die die ganze kommerzielle Musikindustrie dominieren. Neben Universal und Sony gehören auch Warner und EMI dazu. In der größten Krise steckt derzeit EMI, immer wieder hört man von Verschuldung, Klagen und Lizenzverkäufen. Wie es um EMI und um die Musikbranche steht, der Bericht von Beat Erne vom Radio Stadtfilter.
Das Aufkommen vom Internet hat vieles vereinfacht. Allerdings ist auch das eine oder das andere schwieriger geworden. Die gut 100-jährige Musikindustrie, die auf Lizenzen angewiesen ist, hat es nicht einfach, um den Austausch von Musik im Internet zu kontrollieren. Der Leiter der Musikpresseagentur Wort, Markus Ganz, sagt, dass die Tonträgerindustrie seit etwa 2000 anhaltend an Umsatz verliere.
In der Schweiz haben die Mitglieder vom Branchenverband IFBI nur noch etwa die Hälfte vom Umsatz erreicht, was 1995 erreicht haben. Und das Problem ist, dass sie das nicht können kompensieren mit den Online-Verkäufen. Die sind in der Schweiz mit 14% immer noch sehr niedrig. Etwa ein Viertel vom Umsatz wird weltweit bereits mit Downloads und Streaming erzielt. In der Schweiz ist das erst 14%.
Wie sich der Internetverkauf in der Schweiz und weltweit entwickeln wird, kann man allerdings noch nicht voraussagen. Und eben genau das macht das Planen für die Tonträgerindustrie sehr schwierig. Das ist aber nicht das einzige Problem, sagt der Journalist Hans-Peter Künzler. Jahrelanges Missmanagement hätte in die Krise geführt. Die Musikkonzerne haben in den 80er Jahren mit Geld um sich geworfen und im grossen Stil kleine und mittelgrosse Labels eingekauft. Bis nur noch vier Grosskonzerne da waren: Sony, Universal, Warner und eben EMI.
In den 90er Jahren ist das Missmanagement weitergegangen, weil dann hat man plötzlich gemerkt, dass man Gefahr läuft, einen Hinterschritt zu machen. Und dann hat man Spice Girls entdeckt und die manufakturierten Bands, also Take That und so, hat plötzlich herausgefunden, dass es ja da wieder einen riesen Markt gibt von den jungen Teenagern. Man hat angefangen, ganz konkret auf den Markt abzielen und hat Innovation ein bisschen vernachlässigt, mit dem Resultat, dass es immer teurer geworden ist, sättige manufakturierte Gruppen tatsächlich in die Charts hineinzubringen und dass man immer weniger Geld hat für Innovation.
Die Übersättigung vom Markt hätte dann relativ schnell dafür gesorgt, dass das Interesse an solchen manufakturierten Bands schlagartig zurückgegangen sei. Im spezifischen Fall von EMI hätte das dann dazu geführt, dass EMI plötzlich wieder auf lang vernachlässigte Bands wie Coldplay oder Radiohead, die einen stabilen Markt bedienen, angewiesen gewesen sei.
Und das hat dann natürlich wieder bei den Aktionären Panik ausgelöst. Die Plattenfirma ist unter mehr Druck geraten, dass sie mehr Profit reinholen würde. Und das ist dann so ein Teufelskreis gewesen. Man hat unbedingt mehr Profit müssen haben, um den Aktionär gefallen. Auf der anderen Seite hat man da müssen kalkulieren und das hat einfach der Musik geschadet, weil man hat keine Risiken mehr können eingehen. Und das ist dann der Anfang gewesen vom Untergang von EMI.
Durch die allgemein rückläufigen Zahlen vom Tonträgerverkauf und der Konzentration auf den falschen Markt sei EMI schon ein bisschen geschwächt gewesen, wo dann im 2005 die Alben von den Gorillas und von Coldplay verspätet erschienen sind, seien die Aktien stark abgesackt, sagt Hans-Peter Künzler. Dem stimmt auch der Markus Ganz zu und ergänzt, dass auch die übergrosse Struktur von EMI immer mehr zum Problem geworden sei. Im 2007 ist EMI dann von einer Investitionsfirma Terrafirm übernommen worden. Jedoch ist die Verschuldung schon so gross gewesen, dass EMI nur noch damit beschäftigt ist, Zinsen zu zahlen. Was ihnen aber scheinbar gar nicht mal so schlecht gelingt.
EMI selber, ironischerweise, hat in den letzten zwei Jahren tatsächlich den Rang gefunden. Also die Plattenfirmenabteilung hat in den letzten zwei Jahren tatsächlich wieder profitabel operiert, obwohl EMI als Ganzes gerade vor 3-4 Monaten gemeldet hat, dass sie mit 1,75 Milliarden Pfund in der roten Zahl steckt.
Ob EMI aus dem Schuldenberg wieder rauskommt, ist noch im Unklaren. Im Moment wird eher Zeit geschunden und abgewartet. Für den Markus Ganz ist aber klar,
dass sie einfach dringend flüssige Mittel brauchen. Und es ist auch klar, dass in den letzten Monaten EMI versucht hat, Teil vom Konzern zu verkaufen, um wieder flüssige Mittel überzukommen.
So versucht EMI im Moment mit Universal und Sony zu verhandeln. Der Markus Ganz sagt, dass Sony und Universal aber noch warten werden, bis der Druck auf EMI noch grösser ist und sie ihre Lizenzen zu tiefen Preisen weiterverkaufen müssen.
Rabe Info 95,6.
Immer noch sterben in der Schweiz 100 Menschen pro Jahr an den Folgeerkrankungen von Asbest. Dies, obwohl die Verwendung von Asbest bereits seit 20 Jahren verboten ist. Kein Grund, in Panik zu verfallen, meint die UNIA. Aber Mensch muss sich bewusst sein, dass weiterhin Vorsicht geboten ist. Darum hat die UNIA am diesjährigen Internationalen Gedenktag für die Opfer von Berufsunfällen und Krankheiten das Thema Asbest ins Zentrum gestellt. Wilmar Rall berichtet.
Alle 15 Sekunden stirbt weltweit ein Mensch durch einen Arbeitsunfall. Das sind rund 2 Millionen Menschen pro Jahr. In der Schweiz sind die Arbeitsunfälle in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Trotzdem sind fast ein Drittel aller Arbeitnehmenden in der Schweiz der Meinung, dass ihre Arbeit ihre Gesundheit gefährdet. So die Zahlen der europaweiten Dubliner Umfrage. Was hinter dieser Zahl steckt, erklärt Dario Mordasini, zuständig für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz bei der Gewerkschaft UNIA.
Ich glaube, man muss unterscheiden. Also es gibt Branchen, da haben die Leute vor allem das Gefühl, dass sie körperlichen Risiken ausgesetzt sind. Das ist beispielsweise die ganze Baubranche. Dann gibt es aber sicher auch Branchen, wo die Leute das Gefühl haben, dass ihr Bewegungsapparat, muskuloskeletale Belastungen eine große Rolle spielen. Zum Beispiel das ganze Gesundheitswesen. Und dann gibt es natürlich Branchen, wo vor allem der psychische Druck sehr groß ist, mit prekären Arbeitsverhältnissen.
31% aller Schweizer Arbeitnehmenden fürchten also, ihre Arbeit gefährde ihre Gesundheit. Eine dieser Gefahren, die vor allem die Baubranche betrifft, ist der Kontakt mit Asbest. Die Gesteinsfaser, die es auch in den Schweizer Alpen gibt, wurde lange Zeit als Isolationsmaterial verwendet zum Schutz vor Feuer. Bis man Ende der 80er Jahre bemerkte, dass diese Stoffe äußerst gefährlich sind.
Asbest führt sehr oft nach 20, 30, 40 Jahren nach der Exposition zu Lungenkrankheiten. Und das bedeutet, dass heute noch in der Schweiz 100 Personen pro Jahr an den Folgen von Asbestexposition sterben. Das ist die offizielle Berufsunfallstatistik in der Schweiz.
In vielen Häusern, die vor 1990 erbaut wurden, hat es noch Asbest in der Isolation. Ein offizielles Register, welche Häuser das sind, gibt es nicht. Deshalb muss bei allen älteren Häusern, die abgerissen, renoviert oder saniert werden, eine Risikoanalyse gemacht werden. Dafür zuständig seien die Arbeitgeber, meint Dario Mordasini.
Grundsätzlich ist der Arbeitgeber für die Schutzbestimmungen der Arbeitnehmenden zuständig, aber es ist klar, der seriöse Arbeitgeber wird, wenn er solche Arbeiten in einem Gebäude vor 1990 durchführt, mit dem Hausherr oder dem Bauherr abmachen, wenn man auf Asbest stößt, wer bezahlt dann die allfällige Sanierung.
Problematisch werde es dann, wenn man erst während der Bauarbeiten auf Asbest stoße. Manchmal merkt man das zuerst gar nicht. Und manchmal würden auch die entsprechenden Schutzmaßnahmen nicht ergriffen, sagt Dario Mordasini.
Das ist das eine Risiko. Und das andere Risiko, das ist bei der Entsorgung der Materialien, vor allem in Recyclingbetrieben, wo der ganze Bauschutt angeliefert wird, kann es unerkannt Asbest vorhanden sein. Und dann können die Arbeitnehmenden in diesen Betrieben einem erhöhten Risiko ausgesetzt sein.
Deshalb müsse der Arbeitnehmerschutz konsequent eingehalten werden, verlangt die UNIA. Dario Mordasini betont, es bestehe kein Grund, Angst zu haben. Die Gefahr sei zwar da, aber es gäbe auch entsprechende Schutzmechanismen. Trotzdem müsse das Thema Asbest sehr ernst genommen werden.
Rabe Info 95,6.
Die Generationen müssen am selben Strick ziehen. Nur so lasse sich die Welt zum Positiven verändern. Das ist die Kernaussage des heutigen Tages der Solidarität zwischen den Generationen. Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAIF und die Vereinigung aktiver Seniorenorganisationen haben sich für diesen Tag zusammengeschlossen und sind heute Nachmittag auf dem Berner Kornhausplatz anzutreffen. Cheyenne Mackay wollte von den beiden Generationen wissen, was man voneinander lernen kann.
Die Bevölkerungsstruktur in der Schweiz hat sich verändert. Das heißt, die Menschen werden älter, aber man lebt nicht mehr in der Großfamilie zusammen. Das wiederum führt dazu, dass sich der Austausch zwischen den Generationen nicht mehr automatisch ergibt. Liselotte Lüscher vom FASOS, der Vereinigung aktiver Seniorenorganisationen, hat das Gefühl, dass sich die Generationen zurzeit sehr stark voneinander entfernen.
Unsere ganze Kultur ist stark auf die Jungen ausgerichtet, auch die Konsumwelt. Und die Alten werden immer älter und dominieren zum Teil Straßenbilder und erschrecken vielleicht gewisse Jugendliche mit dieser Präsenz. Die ganze Kultur heute dividiert eigentlich diese beiden Gruppen auseinander.
Und genau deshalb braucht es Projekte, welche die Generationen zusammenführen. Solche gibt es bereits einige. Der Generationenaustausch findet auf Spielplätzen, an Mittagstischen oder an Schulen statt. Nicole Cornu, Co-Präsidentin der SAIF, der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände.
Zum Beispiel ein Projekt, das Senioren in die Schule bringt, die quasi die Lehrpersonen unterstützen im Unterricht und Schüler Nachhilfeunterricht mit Stützunterricht fördern spezifisch. Und dann gibt es aber auch wieder Projekte, die mehr den Austausch von den Jungen zu den Alten in den Vordergrund stellen. Zum Beispiel Projekte, wo ältere Menschen durch Kinder und Jugendliche ans Internet rangeführt werden oder auch Kurse, wie man ein Handy bedient.
In einem neuen Projekt haben sich die jüngere Generation vertreten von SAIF und die ältere Generation vertreten von VASOS zusammengeschlossen. In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe engagieren sie sich für den politischen Austausch zwischen den Generationen.
Das Ereignis, das zur Gründung dieser AG geführt hat, war damals die Goldinitiative, als man darüber diskutiert hat, was mit dem Nationalbankgold geschehen soll und man da eben fand, es kann nicht sein, dass jetzt alt und jung im politischen Diskurs gegeneinander ausgespielt werden, sondern wir müssen quasi unsere Stimme gemeinsam erheben, eben dass das nicht passiert und dass die Generationssolidarität gewahrt wird.
Für Liselotte Lüscher ist diese Arbeitsgruppe für den politischen Austausch zwischen den Generationen ein erster kleiner, aber wichtiger Schritt.
Dass wir uns gemeinsam für das Gleiche einsetzen, also diesmal für die Solidarität unter uns. Also meine Solidarität ist an sich heute ein schwieriger Begriff geworden als auf anderen politischen Feldern auch.
In der heutigen Zeit müssen beide Generationen an einem Strick ziehen. Davon sind Liselotte Lüscher und Nicole Cornu überzeugt. Die globalen Probleme gehen alle etwas an und man könne sie nur gemeinsam lösen, so Nicole Cornu.
Oftmals hört man von den Jungen, dass sie sich quasi jetzt mit den Altlasten früherer Generationen belastet fühlen. Also quasi das, was eben gerade in Sachen Umweltverschmutzung Generationen vorher gemacht haben, weil sie zu wenig sensibilisiert dafür waren, dass das jetzt die junge Generation sozusagen ausbaden muss. Und darüber braucht es einen Dialog, um diese Probleme zu lösen.
Dabei sei es wichtig, dass die ältere Generation nicht aus der Politik verdrängt werde. Denn das geschehe in der heutigen Zeit viel zu oft, meint Liselotte Lüscher.
Und viele Ältere lassen sich auch hinausdrängen, auch aus der Verantwortung, und sagen, es ist Sache der Jungen. Und ich finde, das ist nicht wahr. Das ist auch Sache der Alten. Und gemeinsam würden wir vielleicht mehr erreichen. Aber da man generell die Gesellschaft die Alten stark hinausdrängt und an den Rand drängt, ist dieses Gemeinsame gar nicht möglich. Die Alten werden eigentlich aus der Verantwortung hinausgedrängt und man hängt sie einfach den Jungen an.
Am heutigen Europäischen Tag der Solidarität zwischen den Generationen sollen Alt und Jung zusammenkommen, soll Verständnis zwischen den Generationen entstehen. Die beiden Gruppen FASOS und SAIF sind heute Nachmittag mit einem Infostand auf dem Berner Kornhausplatz.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Damit sind wir am Ende vom heutigen Rabe Info. Um 6 Uhr hören Sie die Wiederholung und morgen um 11 Uhr die nächste aktuelle Sendung. Das Rabe Info gibt's auch als Podcast. Das können Sie herunterladen auf der Homepage rabe.ch. Sie hörten Beiträge von Beat Erne, Wilma Rall und Cheyenne Mackay. Am Mikrofon verabschiedet sich der Ralf Stamm. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.